Alles klar. Also, würdest du eher Dessous drunter tragen oder dir die Fingernägel rot lackieren?
Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Leben.
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich möchte und ich werde meinen Fehler korrigieren.
Legen wir das mal 3 Tage in die Eiswanne und dann sehen wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Doppelstunde Sport, Kabinengeflüster und Hidden Champions mit Diggi und dem Langen.
Ja, herzlich willkommen zur Doppelstunde Sport mit mir und den Langen. Wir sitzen in Gladbeck in Vereinsheim vom VfL Gladbeck tatsächlich und sprechen mit Tim Defte. Wer dieser Mann ist, wird uns jetzt der Lange sagen.
Ja, Tim Defte, ein tatsächlicher Tausendsasser. jahrelang selbst aktiv, immer im Verein VfL Gladbeck gewesen, aber daneben auch noch diverse Funktionen. Angefangen kommissarischer erster Vorsitzender des Gesamtvereins, sportlicher Leiter, Leiter der Erstmannschaft und gute Launebär, zuständig fürs Marketing und den Internetauftritt etc. Also wirklich eine Fülle an Funktionen. Erste Frage, Tim, wie geht's dir heute?
Ein bisschen müde, weil das, was du beschrieben hast an Aufgaben, das schlaucht natürlich. Wir haben Samstag ein Heimspiel, das ist immer noch mal ein bisschen mehr Aufwand für mich. Aber ansonsten freue ich mich total, heute hier dabei sein zu dürfen und sage schon mal vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gern. Die Stimme leidet so ein bisschen, ne? Also hast du uns im Vorfeld schon gesagt, aber ich glaube, die gute Stunde, die bekommen wir vernünftig hin und wir machen ausreichend Trinkpausen.
Ja. Und vorweg, es lag nicht am Karneval, nein.
Nein.
Nicht ausschließlich.
Ja. Ja, Tim, wir haben gerade schon ganz kurz eingeleitet. Wenn wir vielleicht ganz, ganz vorne anfangen. Du bist als Kind bereits angefangen beim VfL im Handballbereich. Du hast alle Mannschaften durchlaufen und bist dann schon mit 16 Jahren letztlich in den Senioren gewesen, hast dein Debüt gemacht. Dort damals im Tor. Für uns, wir haben ja schon letztens in einem Podcast in den Single-Choice-Fragen den Torwart mal speziell behandelt. Hast du immer im Tor gespielt? Und was hat es eigentlich ausgemacht? Oder?
Ja, vielleicht eine kurze Korrektur. Ich war 17, also mit 16 davon noch nicht. Mit 17 war das damals das Debüt. Aber auf mich trifft so ein bisschen das zu, was eigentlich auf jeden oder auf die meisten klassischen Torhüter zutrifft. Für alles andere hat es nicht so wirklich gut gereicht. Also das war damals so, die körperlichen Fähigkeiten, die waren nicht so ausgeprägt. Und da hieß es, du bist nicht der Schnellste, du bist nicht der Stärkste und geh doch mal ins Tor. Und muss aber dazu sagen, habe mich da sehr wohl gefühlt. Was so ein bisschen, glaube ich, halt auch davon abhängt, wie das so häufig im Sport ist, was hat man an Vorbildern? Das war so 1990, da bin ich ins Tor gekommen, wollte Fußballtorwart werden. Und bei 1990 weiß jeder, da sind wir Fußballweltmeister geworden. Da hatten wir damals Bodo Hüttner am Tor. Und spätestens als er dann die Elfmeter gegen England gehalten hat, da war für mich klar, so ein Held willst du auch mal sein. Und dann wollte ich halt Fußballtorwart werden. Dass das nicht ganz geklappt hat, lag dann so ein bisschen an meiner Mutter, die dann doch lieber wollte, dass ich eine andere Sportart mache. Und auch da der Klassiker, dann hat man einen Schulfreund, der sagte, hör mal, ich bin im Handballverein, hast du nicht Lust, kommst du nicht mal mit? Und dann bin ich mitgekommen und war allerdings nicht der VfL Gladbeck, sondern tatsächlich der TV Gladbeck. Und da bin ich dann ins Tor gekommen. Ich habe es nochmal versucht, mit dem Fußball heimlich mich da hinzuschleichen. Habe dann aber nach einer Verletzung das von meiner Mutter auch nicht mehr verheimlichen können und bin dann so mal beim Handball gelandet und da zum Glück auch geblieben.
Aber beim Handball als Torwart ist auch nicht ungefährlich, oder?
Meint man immer, aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir das so angucke, wenn gerade jetzt auch so die Bilder da von der Handball-EM gesehen hat, was die sich da manchmal schon auf dem Feld auf die Mütze hauen. Also da war ich schon immer ganz froh, dass ich im Tor war und hatte auch das Glück eigentlich, dass ich mit großen Verletzungen eigentlich wenig zu tun hatte.
Okay, also lieber einmal abgeworfen werden, als die ganze Zeit im Gerangel zu stehen.
Ja, das verstehen, glaube ich, auch nur die im Tor gestanden haben. Getroffen zu werden ist ja am Ende sogar das beste Gefühl, was du als Torwart haben kannst. Ne? Und aber ich kann verstehen, dass das nicht jeder toll finden würde.
Welche Faktoren, ich weiß es gar nicht so genau, also beim Fußball, da müssen Torhüter ja auch schon relativ groß sein einfach. Beim Handball mit kleineren Toren, macht es auch einen Unterschied jetzt, ob man größer oder kleiner ist?
Ja, ich glaube, jetzt mal so ein bisschen mit Rückblick auf meinen Werdegang, war das zumindest früher der große Fehler, ja genau diesen Weg zu gehen, zu sagen, da ist jetzt einer, der passt nicht so richtig in die restliche Sportgruppe, den stellen wir jetzt ins Tor. Anstatt man mal wirklich so den Ansatz früher genommen hätte und gesagt hat, da ist vielleicht der am besten ist, die beste Athletik hat, dass man den mal ins Tor stellt. Weil ich glaube, so gerade im Jugendbereich ist es noch gar nicht mal so entscheidend, welche Fähigkeiten hat, ob man jetzt eine gute Sprungkraft hat, ob man groß ist, ob man lange Arme hat oder wie auch immer. Ich glaube, in erster Linie musst du da Bock drauf haben.
Ich habe gestern Abend den THW Kiel gegen Kielce in der Champions League gesehen. Der Torwart von THW Kiel, der ist dann aber auch wiederum ja super gelenkig, aber von der Figur her eher nicht das, was man von Spät oder vom Wolf sieht oder erwartet, ne? Sondern der sieht da wieder ganz anders aus. Ne? Eine Kiste Bier unterm Trikot.
Wir hatten mal bei uns in der Oberliga einen Torhüter, der hatte auch eine Figur, die war, ja, die war schon sehr ausfüllend für das Tor. Der hatte den Spitznamen Magneto, weil man immer gesagt hat, der zieht die Bälle irgendwie magnetisch an. Nein, aber ich glaube, es gibt nicht das Gardemaß oder die Gardefigur für ein Tor. Da gibt es auch genügend Beispiele, auch gerade jetzt, wenn man in die Bundesliga guckt. Der eine macht viel über Stellungsspiel, der andere macht viel über Athletik. Früher war es noch mal ein bisschen extremer. Mein erstes Vorbild, Stefan Hecker, damals Torwart bei TuS Essen, der hat ja so ein völlig unkonventionelles Spiel. Also der hat sich bewegt wie so eine kleine Katze. Der hat dann viel über Ecken anbieten gemacht, hat sich klein gemacht, war aber sehr explosiv. Das krasse Gegenbeispiel wird zum Beispiel, wenn man jetzt Andi Wolf sieht, der einfach unfassbar viel über seine Präsenz machen kann, über sein Stellungsspiel, über seine Beweglichkeit. Aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es viele Wege im Torwartspiel, um zu sagen, man hat da Erfolg.
Du bist mit 17 debütiert, hattest ja gerade schon gesagt, und am Ende des Tages kommen dabei 17 Jahre raus. Du hattest ein Jahr Unterbrechung, also in Summe 18, ein Jahr Unterbrechung, 17 aktive Jahre. Hast mit 462 Spielen den historischen Rekord beim VfL Gladbeck, also Seniorenspielen.
Genau.
Na? Wie schafft man das denn so lange dabei zu bleiben und auch dann irgendwann erstmal auf dieses Niveau zu kommen und das Niveau zu halten, weil ihr habt ja nicht einfach nur Handball gespielt in irgendeiner Liga, sondern seid auch diverse Male aufgestiegen, habt euch entwickelt und dem Leistungsprinzip bist du scheinbar nie verfallen.
Ich könnte jetzt ketzerisch sagen, vielleicht hatte ich das Glück, dass man keinen besseren gefunden hat. Nein, aber
die kamen dann mit deinem mit deiner Beendigung zu
16. Ja, genau, ja. Da sind wir mittlerweile auch sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Nein, also ich glaube, dass es eine Mischung war. Also ja, wie ich ja gerade gesagt habe, so der Trauma, irgendwann Bundesliga zu spielen, den hatte ich ja natürlich nicht nur im Fußball, den wollte ich ja natürlich dann auch irgendwann im Handball verfolgen. Hab natürlich dementsprechend halt auch schon in jungen Jahren viel investiert. Wir waren fünfmal die Woche in der Halle, wir waren völlig handballbekloppt, waren gleichzeitig der Freundeskreis. Wenn die anderen in den Ferien weggefahren sind, haben wir uns gefreut, weil wir morgens trainieren konnten. Und ja, ich glaube, so ein bisschen Talent war halt auch dabei, aber gleichzeitig war halt auch die Lust halt da viel für zu investieren. Und das hat sich dann natürlich halt auch relativ schnell dann halt auch auf den Herrenbereich übertragen. Und ja, ich glaube, natürlich hatte ich die Fähigkeiten da zu spielen, aber am Ende bin ich natürlich auch Teil dessen, was wir jetzt gerade so versuchen, als Produkt weiterzuführen. Wir setzen auf die Jugendarbeit. Und wenn wir jemanden hatten, der aus Gladbeck kam, der aus der eigenen Jugend kam und der das Leistungsniveau erreicht hat, dann war der natürlich auch gesetzt. Und ja, aus meiner jetzigen Funktion als sportlicher Leiter kann ich natürlich sagen, mein Vorgänger hatte das Glück, dass er da jemand hatte, wo er sagte, das hat gepasst sportlich. Und der hatte auch noch die Beziehung zum Verein und da hat er 18 Jahre keine Sorgen gehabt. Oder 17 Jahre, dass er da sich um Nachfolger kümmern musste. Ne, ja, ich glaube, es war natürlich auch die Verbundenheit und ja, aber auch ein Stück weit doch die Fähigkeit, das so hinzukriegen. Ja, auf der anderen Seite muss ich ehrlicherweise sagen, irgendwann so mit Anfang 20 habe ich eine Diagnose gekriegt, wo das mit der Hüfte nicht mehr ganz so gut war. Das hatte natürlich auch was mit dem Torwartspiel zu tun und dann bin ich aber auch dankbar gewesen, dass man das ganz gut dosieren konnte, so dass ich dann auch das über die lange Strecke so geschafft habe. Ich glaube, wenn ich das Niveau, was ich so in den ersten Herrenjahren gemacht habe, von der Beklopptheit so durchgeführt hätte, dann wäre ich mit Sicherheit als Torwart auch nicht so alt geworden.
Hattest du denn in der Zeit auch mal Anfragen von anderen Vereinen?
Boah, überraschenderweise relativ wenig. Also
nur aus dem Fußball.
Die andere Sportarten waren auch nicht dabei. Nein, ich glaube, was uns so ein bisschen als Spieler vom VfL Gladbeck verfolgt ist, die brauchst du eh nicht ansprechen, die wollen nicht wechseln, ne, weil die immer wussten, da war die Verbundenheit. Ich war ja tatsächlich ein Jahr weg. Das war, als ich dann aus der Jugend rausgekommen bin, bin ich ein Jahr nach Recklinghausen gegangen. Was aber auch damit zu tun hatte, dass unser Trainer, der uns damals in der A-Jugend begleitet hat, in der B-Jugend begleitet hat und zu dem wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis hatten, weil der war der Trainer, der mit uns zehnmal die Woche in der Halle stand, damals die Chance kriegte, nach Recklinghausen in die dritte Liga zu gehen. Und ja, da sind mein Bruder und ich sind dann mitgegangen, sind dann aber auch relativ schnell wieder zurückgekommen, ja.
Ein Grund dafür, warum dein Bruder auf Platz 2 der meisten Spiele ist, ne?
Der hatte natürlich nicht das Glück, was ich habe. Als Torwart kannst du natürlich, musst du nicht so viel laufen. Das Glück hast du als Feldspieler nicht. Und mein Bruder ist ja relativ schnell in eine andere Funktion reingekommen. Uns teilt ja das Schicksal, dass wir beide den gleichen Vorgänger hatten. Also unser Vorgänger war ja gleichzeitig Abteilungsleiter, war sportlicher Leiter und gleich auch noch Trainer. Ne, da können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen in der Historie drauf zurückblicken. Aber bevor er als Abteilungsleiter aufgehört hat, hat er als Trainer aufgehört und dann hat er meinen Bruder gefragt. Und mein Bruder hatte dann den nahtlosen Übergang vom aktiven Spieler zum Trainer, hat das Ganze dann, ich glaube, 8 oder 9 Jahre jetzt bis jetzt zu diesem Sommer dann halt fortgeführt. Und der ist schneller abberufen worden als ich.
Der ist aber gut zu sehen oder auch wichtig. Ich meine, wir kennen es auch von unserem Fußballverein, dass gerade Leute, also du bekommst nur Leute nach ihrem Sport als Funktionär, wenn die eine Verbundenheit haben und auch jahrelang schon da sind, ne? Also
ja, also ich glaube, dass das erleben wir bei uns in vielen Bereichen. Und ich glaube, das ist auch die einzige Chance, wie wir als Verein das anbieten können, was wir gerade machen. Also wir sind ja vom Niveau her und auch in der Spitze letztens mit der Jugendarbeit, auch mit unserer ersten Mannschaft, dass wir in der dritten Liga gespielt haben, glaube ich, dass wir was Unfassbares auf die Beine gestellt haben. Und das kannst du, glaube ich, nur machen, wenn du viele Verrückte hast, die sich mit dem Verein identifizieren, die sich mit der Sache identifizieren, die sich in dem ganzen Konstrukt auch zu Hause fühlen. Und ich bin ja nur einer von vielen Bekloppten, die Tag für Tag sich wirklich dann aufopferungsvoll für diesen Verein in die erste Linie stellen. Und wenn wir diese Verbundenheit und die Identifikation mit dem Verein nicht hätten, dann wäre auch das alles gar nicht erst möglich.
Ja, das hört man tatsächlich von den erfolgreichen Vereinen immer wieder, ne? Dass es halt nicht darüber geht, dass nur eine ausgewählte Anzahl an Leuten dort mithilft, sondern wirklich über lange Zeit Personen, die man immer wieder trifft.
Ehemalige Spieler, ne? Also
auch ehemalige Spieler, das hatten wir bei Union Frintrop, wo auf einmal ganz viele auch aus dem Verein, wo die Verbundenheit unheimlich groß ist. Wir kennen es aus dem Fußballverein. Ich kann es vom VfL tatsächlich aus der Jugend auch bezeugen, weil mein Sohn ja bei euch in der E-Jugend spielt und auch schon seit ziemlich vielen Jahren. Und ich finde es echt verwunderlich, dass selbst dieser kleine Jahrgang schon seit den Handballhelden, da waren die 6 Jahre alt, jetzt schon demnächst in die 5. Saison gehen. Und da sind, glaube ich, 3-4 Spieler weggegangen, 3-4 neue hinzugekommen. Ne? Und das ist schon verrückt.
Ja, allein wenn du das jetzt so aufzählst, also die Trainerin der Handballhelden kenne ich ganz gut, das ist meine Frau. Das ist so viel zum Familienunternehmen. Der Trainer von deinem Sohnemann aus der E-Jugend, mit dem habe ich zusammen in der A-Jugend im Tor gestanden, sind, glaube ich, schon die ersten Beispiele von ganz vielen, wie viele Leute du bei uns im Verein in irgendwelchen Positionen wiederfindest, die selbst mal in der Jugend gespielt haben, die selbst bei den Senioren gespielt haben, die dann auch nach der aktiven Karriere oder schon während der aktiven Karriere gesagt haben, ey, ich habe Bock, mich hier einzubringen. Wir merken das jetzt gerade halt auch schon, gerade so aus unserem Mädchenbereich, der richtig gut im Kommen ist, wo sich junge Mädchen wirklich schon dafür begeistern und sagen so, ich hätte mal Bock beim Training zu hospitieren, ich würde mir das ganz gerne mal angucken, hätte Lust später mal eine Aufgabe zu übernehmen. Und wenn du Abteilungsleiter bist, macht dich sowas natürlich unfassbar stolz.
Ja, du hast eigentlich schon die perfekte Vorlage gegeben, weil wir gerne halt auch über euer neues Jugendkonzept sprechen wollen. Du hast es einmal ganz kurz anklingen lassen. Wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen und eigentlich könnte man ja meinen, wenn man schon so einen intakten Verein hat, die Jugend auch schon so gut läuft und die Durchlässigkeit bis in die Seniorenmannschaften gegeben ist. Ne? Ihr habt 4 Seniorenmannschaften, was ja für einen Handballverein schon ziemlich viel ist, würde ich mal sagen. Wir kennen Fußballmannschaften, die haben nur eine Seniorenmannschaft und keine Jugendmannschaft. Ne? Braucht man auch in Gladbeck gar nicht so weit gucken. Dann ist das schon wirklich phänomenal. Und sicherlich nicht nur dessen geschuldet, dass du halt nur den VfL hast. Ne? Du hättest auch noch TV und andere Vereine rundherum. Jetzt geht ihr aber den Weg und sagt bewusst, wir setzen da nochmal oben einen drauf. Also wir wollen es noch ein bisschen weiter professionalisieren. Kannst du da mal einführen, was eigentlich hinter dem neuen Jugendkonzept steckt und Auslöser ist und Ziel?
Also so neu ist das eigentlich gar nicht. Ich glaube, in meiner Funktion hatte ich das große Glück, einen Vorgänger zu haben, der bereits, ich würde jetzt sagen, vor 25 Jahren gesagt hat, wir haben in Gladbeck mit dem Handball nur eine Chance, wenn wir auf die eigene Jugend bauen. Und der Siegbert Busch war damals jemand, der war ja auch jetzt mein Vorgänger als Gesamtvorsitzender, der hier damals aus dem Sport, aus dem VfL Gladbeck kam, der Leichtathletik gemacht hat, Handball gespielt hat und dann später halt auch eine ganz gute Trainerkarriere hatte. Also der ist damals mit DSC Wanne-Eickel in die Bundesliga aufgestiegen. Der Handball war zwar noch ein ganz anderer, aber natürlich hat der ein großes Trainerformat. Und der hat dann irgendwann gesagt, so, ich gehe zurück zu meinem Heimatverein und dann bauen wir jetzt die Jugend auf. Und ich in meiner Funktion und wir alle, die sich dafür engagieren, profitieren davon, dass er damals gesagt hat, wir gehen genau diesen Weg. Das ist ja, wir sagen das bei vielen immer, die sagen so, wir machen jetzt Jugendarbeit. Für Jugendarbeit brauchst du einen verdammt langen Atem. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache von heute auf morgen Jugendarbeit und siehst schon nach ein, zwei Jahren Erfolge. Also du brauchst, glaube ich, 5 bis 10 Jahre, dass du wirklich einen Effekt merkst, wo du sagen kannst, okay, die Jugendarbeit funktioniert. Ich bin eingestiegen an einem Punkt, wo wir schon ganz gut aufgestellt sind, wo wir aber gesagt haben, wir bringen da jetzt neue Ideen rein, wir bringen neue Ansätze rein. Wir versuchen das Ganze noch mehr auf die Leistungsschiene zu setzen, ohne dabei aber halt auch den Breitensport aus dem Blick zu verlieren, weil wir auch halt auch sagen, jeder soll ein Zuhause beim VfL Gladbeck finden. Und das bauen wir gerade an vielen Stellschrauben kontinuierlich aus. Das hat mit vielen Übungsleitern zu tun, die wir natürlich qualifizieren müssen, aber zum Glück halt auch qualifiziert haben, weil sie irgendwo schon mal eine B-Lizenz gemacht haben oder weil sie halt aber auch selbst einen guten Background mitbringen. Also wie gesagt, mein Bruder, der jetzt die erste Mannschaft abgegeben hat, hat jetzt engagiert sich in der D-Jugend bei uns, die überaus erfolgreich ist gerade. Der bringt mal eben als D-Jugendtrainer das Standing mit, selbst dritte Liga gespielt zu haben, Drittliga-Trainer gewesen zu sein. Der teilt sich das mit einem weiteren Vater, der halt Bundesliga-Profi war, Nationalspieler war, das ist Tim Bauer. Der war Profi in Spanien. Da rennt ein riesen Know-how und auch eine riesen Leidenschaft mit rum. Und wo wir gesagt haben, wir haben viele engagierte Leute, uns fehlt aber noch so ein bisschen mehr der Weg, wie wir das Ganze nochmal mehr in die Breite bringen können. Und da hatten wir das Glück, dass wir mit dem TV Gladbeck hier in Gladbeck einen Verein haben, der ja auch eine total gute Jugendarbeit gemacht hat. Und wir uns irgendwann gesagt haben, wir haben in Gladbeck eine Chance und die Chance ist, wenn wir unsere Kräfte bündeln. Und da hatten wir das große Glück, dass da wirklich hauptverantwortliche Akteure aufeinander getroffen sind, die ähnlich ticken, die ähnlich Bock haben und die halt auch bereit waren, das Ganze auf Augenhöhe umzusetzen. Und jetzt haben wir dann vor einem Jahr die JSG ins Leben gerufen und müssen einfach sagen, es war mit die beste Entscheidung, die wir machen können. Also das Ganze geht jetzt von der A bis C. Jugend. Wir sind jetzt in der guten Situation, fast in jedem Jahrgang 2 Mannschaften stellen zu können. Wir können die Spitze fördern. Wir können aber halt auch denen die Chance geben, sich weiterzuentwickeln, die vielleicht, wenn sie jetzt 14. oder 15. Spieler in der einen Mannschaft wären, jetzt in einer anderen Mannschaft sich weiterzuentwickeln. Ich sag mal, mein Bruder ist immer das beste Beispiel. Der war eine tragende Säule in der ersten Mannschaft, war in der B-Jugend aber noch so schwach, dass er in die B2 gerutscht ist. Als wir damals dann irgendwann in den 90ern die erste HSG gemacht haben hier. Aber er hatte da die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und die Chance können wir jetzt halt allen Spielern geben, weil ich glaube halt, mit 14, 15 kann man immer noch nicht sagen, ist jemand am Ende seiner Entwicklung, können wir jetzt schon sagen, das wird mal ein Spieler, der die nächsten Jahre die tragen soll, in der ersten Mannschaft wird. Und so kann sich jeder Spieler individuell nochmal richtig gut weiterentwickeln. Und neben der JSG sind es natürlich ganz, ganz viele andere Bereiche, die wir versuchen da umzusetzen, ob es jetzt ein Leichtathletikkonzept oder ein Athletikkonzept ist, ob es eine medizinische Betreuung ist und. Also ist, glaube ich, gerade eine ganz gute Beschreibung, wie verrückt wir sind. Wir haben uns da viele Baustellen aufgemacht und aber ich glaube, das, was wir da auf die Beine stellen, das hat schon Bundesliga-Niveau.
Um die Hörer mal reinzuholen, vielleicht um mal auf den Verein generell zu kommen, von welcher Größe sprechen wir da eigentlich? Was für Abteilung habt ihr da?
Jetzt darf ich mich nicht blamieren als Gesamtvorsitzender. Nein, wir sind der größte Sportverein in Gladbeck. Wir haben über 3000 Mitglieder. Ich meine, wir haben aktuell 13 Abteilungen, vielleicht auch 11, das müsste man gegebenenfalls korrigieren. Nein, aber der VfL war immer einer der größten Vereine hier in Gladbeck und ja, haben eigentlich so gut wie jede Sportart zu Hause. Und ja, dessen sind wir ein Teil von.
Könnte man dann auch überlegen, ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, auch dieses Jugendkonzept, was ihr jetzt mit den Handballern habt, also sprich Spielvereinigung mit anderen Vereinen zu machen, das dann auch auf andere Sportbereiche, die ihr habt, zu machen, um da vielleicht sogar auch das.
Es ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir, die sich jetzt zum Glück entwickelt, wenn wir in den Gladbecker Fußball sehen. Ich habe ja damals für die Watz gearbeitet, habe aber auch in den Fußball geschrieben und ich habe mich immer gefragt, warum bündelt man in Gladbeck nicht mal die Kräfte, um zu sagen, man schafft einen großen Sportverein oder einen großen Fußballverein. Also ich glaube, an Spielern hätte es in Gladbeck auch nicht gemangelt, um mal eine Mannschaft auf den Weg zu bringen, wo halt auch Gladbecker Jungs gespielt hätten. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal eine Sache, die uns so auszeichnet. Ich glaube, natürlich kann ich immer irgendwelche, Legionäre nicht, aber ich kann natürlich Spieler von extern holen. Ich glaube, damit ziehst du in Gladbeck aber nichts. Und ich glaube, der Gladbecker Fußball hätte damals halt auch eine große Chance gehabt, wenn da mal einen Verein aufgestellt hätte, wo sich die besten Fußballer irgendwie gebündelt hätten und da erfolgreich Fußball angeboten hätten. Am Ende hängt so eine Entscheidung aber halt auch viel von handelnden Personen ab. Wir hatten, gibt auch genügend Sportgemeinschaften, die sich hier in Gladbeck mal gegründet haben. Hier bei uns im VfL selbst hatten wir das in der Schwimmabteilung. Da gab es auch mal eine SG mit dem VfL, mit dem SV 13. Aber am Ende brauchst du eine Partnerschaft, die auf allen Ebenen funktioniert. Das, für uns war es zum Beispiel eine unfassbar große Aufgabe, die wir uns selbst gegeben haben, den TV komplett mitzunehmen. Weil natürlich sind wir der größere Verein. Und natürlich kann ich halt auch jeden verstehen, der vom TV gesagt hätte, ey, das machen die jetzt, um uns zu schlucken, um uns kaputt zu machen. Na, und das, da musst du natürlich den Leuten das Vertrauen geben, dass die halt auch wissen, okay, das ist ein guter Weg und der Weg ist für alle gut. Und das klappt bei uns hervorragend, das klappt auf Augenhöhe, das klappt partnerschaftlich. Gerade so. Aber da gehört jetzt vielleicht auch nochmal zur Ehrlichkeit dazu. Der eine Handelnde vom TV, Tobi Thiel, kommt bei uns aus der Jugend und mit dem haben wir irgendwie zusammen den Weg gemacht. Patrick Schmidt, der andere Handelnde vom TV, ähnlich, hat mit meinem Bruder die Ausbildung im Steuerbüro zusammen gemacht. Das hat natürlich, glaube ich, schon mal so durchaus ein bisschen geholfen. Aber auf der anderen Seite, wir machen das echt so als Team und wir haben es wirklich geschafft, nicht nur das gute Gefühl bei uns auszulösen, wir bauen da gerade was Gutes auf, sondern wir haben zum Beispiel halt auch unter den Kindern und unter den Jugendlichen total viele Barrieren abgebaut. Also wir haben das ganz am Anfang mitgekriegt, da gab es halt auch Jugendspiele, wo dann, dann wurde am Ende des Spiels gesungen, scheiß TV, scheiß VfL. Da war eine Rivalität, die wir uns so richtig nicht erklären konnten. Und wenn man sieht, was die JSG jetzt bei den Kindern und Jugendlichen ausgelöst hat, wie die zusammengewachsen sind, wo die nicht nur von der C bis A, was ja offiziell unser Produkt ist, schon zusammen trainieren, sondern auch darunter schon Spaß kriegen. Wieder da Freundschaften entstehen, wieder Klicken entstehen. Das ist schon fast mit der größte Gewinn, finde ich, den wir für die Stadt da auf die Beine gestellt haben. Also für mich schon fast nochmal ein bisschen höher anzusehen als der sportliche Erfolg. Weil ich glaube, das ist ja das, was wir die letzten Tage auch in den Medien stehen hatten. Auch dadurch haben wir unfassbar viel Potenzial, diesen Handballstandort oder Handballstützpunkt Gladbeck auf die Beine zu stellen.
Das heißt, mit dem TV Gladbeck bis zur D-Jugend spielt jeder individuell in seinem Verein und ab der C-Jugend werden dann die Mannschaften konsolidiert und dann geht es auch nicht mehr so hart danach, in welchem Jahrgang man ist, sondern dann auch wirklich leistungsbezogen wird man in die jeweilige B1, B2, C1, C2 gesetzt. Ja, so.
Also wir haben das bewusst jetzt erstmal noch so gemacht, dass wir gesagt haben, also es fängt ja bei uns und auch beim TV Gladbeck schon mit 6 Jahren an. Mit 4 Jahren. Von 4 bis 6, das sind ja die Handballhelden bei uns. Beim TV sind es die Handballpiraten. Wir haben zum Beispiel bei uns die Handballhelden damals ins Leben gerufen, weil wir gemerkt haben, es gibt Sportangebote, Vater-Kind-Touren, die enden aber dann meistens bei 4. Und dann haben wir gesagt, okay, wir rufen die Handballhelden ins Leben, um diese Lücke zwischen F-Jugend und diesen anderen Angeboten aus den Vereinen halt zu schließen. Weil wir halt auch gemerkt haben, natürlich kriegst du immer mal Kinder, die halt zum Handball kommen, weil sie Handball toll finden, aber natürlich finden halt auch viele den Weg in die Verein oder in die Handballabteilung, weil sie schon in einer anderen Abteilung im Verein aktiv sind. Und natürlich wollen wir halt gucken, dass die erste Anlaufstation der Hauptverein ist. Ne, weil, wie gesagt, Kinder gehen mit ihren Eltern dahin oder kommen über die Eltern zum Verein. Und da ist der erste Zugang. Und dieser erste Zugang ist unheimlich wichtig, sodass wir gesagt haben, okay, auch mit dem Punkt Identifikation, das lassen wir erstmal so laufen. Und können das halt auch so laufen lassen, weil wir da in beiden Bereichen wirklich gut aufgestellt sind. Und dass wir dann gesagt haben, okay, ab der C-Jugend, dann wird es dann halt auch, dann ist der Handball natürlich auch nochmal ein bisschen anders und dann fangen wir dann halt an, das so mehr in die Leistungsschiene zu machen. Und das klappt bislang ganz gut oder klappt hervorragend, nicht nur ganz gut, sondern sehr gut. Und wo das Ganze noch hinführen wird, müssen wir abwarten, aber ich glaube, an Bock fehlt es den Beteiligten nicht.
Ihr habt wirklich stark leistungsbezogen, aber nicht, das hatten wir vorhin einmal ganz kurz als Vergleich zum Fußball, dass ihr noch hingeht und zum Beispiel für die stärkste Mannschaft, die Jahrgang B-Jugend, A-Jugend, nochmal von extern 2, 3 holt, Tusem Essen, Recklinghausen etc., um die Mannschaft dann nochmal aufzupimpen, um vielleicht diesen letzten Schritt zu gehen, doch nochmal in der Liga höher zu gehen. Ne? Sondern ihr sagt schon, ja, wir wollen so hoch spielen, wie es geht, aber mit eigenen Kräften, korrekt?
Auf jeden Fall. Es sind ja nicht nur die Jugendspieler, von denen der Verein lebt. Es sind ja am Ende halt auch die Eltern, die da noch mitkommen. Und alles, was sich um ein Kind so herum bildet, kann ja für den Gesamtverein halt auch nochmal wichtig sein. Und wir haben ja immer gesagt, wir wollen allen irgendwo auch mit dem VfL ein Zuhause geben. Und Eltern, die sehen, dass ihre Kinder sich wohlfühlen, die haben natürlich vielleicht auch Bock, sich im Verein zu engagieren. Oder nicht nur vielleicht, sondern wir erleben das ja, dass die sich engagieren. Und wenn wir den Kindern halt einen ehrlichen Weg aufzeigen können, ihr habt bei uns eine Chance und wir geben euch eine Chance, dann sehen das natürlich auch die Eltern. Und die Eltern haben natürlich auch das Vertrauen, dass wir die Kinder auf ihrem Weg begleiten. Wie auch immer der sich gestalten wird, ob der dann ganz für die Spitze reicht oder nicht. Aber wir geben den Kindern eine Möglichkeit. Und wir gehen zum Beispiel nicht dahin und sagen, das war jetzt schön, dass du seit den Handballhelden jetzt bei uns bist. Vielen Dank für die letzten 10 Jahre. Aber jetzt haben wir von externen Besseren, jetzt musst du gehen. Ja, und das darf auch nicht unsere Philosophie sein. Und ich glaube, das darf auch nicht der Sinn eines Sportvereins sein. Also nochmal, ich bin der festen Überzeugung, so ein Sport, der kann ja oder der bietet über so viel mehr. Also wenn ich das alleine jetzt gerade bei uns mit der Entwicklung der ersten Mannschaft sehe. Ich sagte das ja gerade im Vergleich mit dem Fußball, wenn wir mal eine Gladbecker Fußballmannschaft mit Einheimischen gehabt hätten. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, warum wir, glaube ich, nur überleben können als Handballverein in Gladbeck. Wir haben keine große finanzielle Basis, weil dafür der Fußball einfach in der Nachbarschaft noch zu viel wegzieht. Aber trotzdem können wir hier etwas anbieten, womit wir in der Stadtgesellschaft im Gespräch sind, wo die Halle voll ist. Weil da kommen natürlich Mama, da kommt Papa, da kommen Oma, Opa, da kommen die Nachbarn, da kommen Mitschüler, keine Ahnung was. Wenn ihr wart ja schon mal bei uns bei einem Heimspiel und wenn ihr da zum Beispiel in einem Block, ich sage das jetzt aus meiner alten Torwartposition, ganz links seht, ne, der besteht nur aus Kindern und Jugendlichen. Das sind Kinder und Jugendliche aus unserer Jugendabteilung. Mittlerweile gemischt, TV, VfL, unsere Mädels. Und die sitzen da und die sehen natürlich jetzt zum Beispiel einen Finn Kröse, den wir jetzt, der auf rechts außen da gerade für Furore sorgt, der aus der eigenen Jugend kommt. Und wenn ihr mal seht, wenn der ein Tor wirft und wie die Tribüne dann abgeht, wenn die sehen, da ist einer aus unseren Reihen und die sehen halt auch gleichzeitig das Versprechen, was wir unseren jungen Leuten geben. Ihr habt eine reale Chance, da mal selbst unten zu stehen. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr Gas gebt, dann geben wir euch die Chance. Und ich glaube, das ist so dieses Gesamtkonstrukt, warum wir halt auch so erfolgreich sind, warum wir in einer Region, die jetzt nicht gerade, wo der Handball noch so unheimlich eine große Rolle spielt, überhaupt noch eine Chance haben. Ja, das ist, wenn man mal schaut, so bei uns im Kreis Recklinghausen, was damals ein Handballverein war, was jetzt noch übrig ist, da ist leider nicht mehr viel. Ja.
Wäre tatsächlich auch meine Frage eben auch noch gewesen. Wenn wir jetzt mal zu den Handballhelden, zu euch oder von mir ist auch zu den Piraten von TV gehen, ist der Anlauf bei den ganz Kleinen jedes Jahr so groß, dass auch eine Mannschaft gestellt werden kann oder müsst ihr da zusätzlich Promotion irgendwie machen.
Ja, also bei den Handballhelden machen wir noch, das ist ja quasi spielerisches Heranführen an den Handball. Ne? Da geht es da so ein bisschen das Vater-Kind-Tun oder Mama-Kind-Tun so ein bisschen vorzuführen und dann aber halt auch schon mal so die ersten Handballelemente beizubringen. Also wenn ich das bei meiner Frau mitkriege, die kann sich vor Anfragen nicht retten. Wir führen da mittlerweile Wartelisten. Wir haben auch noch eine zweite Gruppe. Da sieht's ähnlich aus. Wir kriegen das irgendwie immer unter, auch wenn meine Frau schon immer jammert und sagt so, boah, heute aber so mit 20 Kindern in so einer Einfachsporthalle, da klingeln einem die Ohren. Aber das, ja, also über den Nachwuchs müssen wir uns momentan überhaupt keine Sorgen machen. Wir haben so einen guten Zulauf, weil ich glaube, dass sich das in der Stadtgesellschaft auch sehr gut rumspricht, was wir da machen. Erleben aber natürlich auch immer mal wieder den Peak, wenn jetzt zum Beispiel Handball im Fernsehen läuft. Das ist natürlich total wichtig für uns. Dann kann es halt auch schon mal passieren, dass in der Halbzeit eine E-Mail eingeht, wo dann die Frage, kann ich noch zum Probetraining kommen? Ne? Weil die Begeisterung einfach dann für den Sport da ist.
Habt ihr einen Effekt jetzt schon nach der EM sehen können? Ist jetzt noch relativ frisch, aber ist das schon so, dass das vielleicht doch nochmal ein paar mehr Zuschauer hinzugekommen sind oder, wie du sagst, ein paar Anfragen?
Ja, also
der Boris Becker-Effekt.
Also ob der da ist, kann ich gar nicht so richtig sagen. Also ja, wir haben natürlich jetzt ein paar Anfragen im Jugendbereich halt auch gekriegt, ob man mal zum Probetraining kommen kann. Es ist jetzt aber nicht so, dass da irgendwie 20, 30 Anfragen eingegangen, das nicht. Ob sich jetzt bei den Zuschauern ein Effekt entwickelt hat, kann ich auch nicht sagen, weil ich total zufrieden bin, wie sich das bei uns gestaltet. Wir haben eigentlich jeden Samstag die Halle voll. Natürlich haben wir immer mal so kleine Ausreißer, wenn jetzt mal Schalke spielt. Das ist einfach so nicht. Da kann Schalke auch noch so schlecht spielen, wie sie gerade spielen. Das wisst ihr selbst. Die Leute rennen ja trotzdem alle in die Arena oder fahren mit zu irgendwelchen Auswärtsspielen. Das ist auch ein Kampf, den brauchen wir nicht annehmen. Den werden wir auch nicht gewinnen oder haben auch nichts zu holen. Nur trotz alledem, die Halle ist total voll. Wir merken gerade ein sehr, sehr gutes Feedback bei den Sponsoren. Nicht aber allein, weil die halt sagen, ey, Handball ist geil, lass uns mal bei euch was machen, sondern weil wir uns halt da auch konzeptionell sehr gut aufgestellt haben. Wir haben das ja auch als weitere Schiene bei uns mit in die Jugend- und Ausbildungsförderung mit aufgenommen, dass wir sagen, wir wollen euch nicht nur sportlich auf dem Weg nach oben begleiten, sondern halt auch euch eine gute Möglichkeit geben, eine Ausbildungsstelle zu finden, Praktikas zu finden. Und da haben wir ein ganz gutes Konzept mittlerweile erarbeitet, wo wir mit den Unternehmen sehr eng zusammenarbeiten, wodurch wir natürlich aber auch sehr interessant geworden sind für Unternehmen.
Ja, den Aspekt fand ich total interessant, weil ihr Kooperationen schafft für Ausbildungsplätze oder Praktika, einfach Kinder bei der Orientierung unterstützt und Firmen mit den Kindern oder mit den Heranwachsenden, sagen wir mal so, ne, in Verbindung bringt. Habt ihr da bestimmte Firmen? Kannst du welche nennen, die sich da besonders hervortun?
Ja, wir haben das Glück, dass wir natürlich mit die größten Firmen bei uns in der Stadt dafür gewinnen könnten. Ob es jetzt die ELA als unser langjähriger Partner ist, die Sparkasse. Haben jetzt aber auch viele neue große Unternehmen dazu gewonnen, wie Pilking, also früher Flachglas. Was mich aber immer besonders freut und was natürlich auch so ein bisschen unser Rückgrat ist, wir erleben natürlich auch mal wieder einen großen Zulauf von Familienunternehmen, mittelständischen Familienunternehmen, die seit Ewigkeiten hier in Gladbeck verwurzelt sind, die mittlerweile ihre Kinder aber auch bei uns spielen haben und die das sehr zu schätzen wissen, was wir halt auch für die Stadt machen. Und ich glaube, diese gegenseitige Wertschätzung, dass wir wissen, wir haben tolle Unterstützer und ohne die wird es ja auch nicht funktionieren. Und dass die aber gleichzeitig halt auch wissen, was wir für die Stadtgesellschaft machen. Ich sage das ja mal, wir bilden ja nicht nur Sportler aus, sondern ich glaube, wer im Sport erfolgreich war, der hat es, glaube ich, oder kann später halt auch im beruflichen Leben ganz gut haben, weil da gibt es so viele Attribute, die wir halt über den Sport vermitteln. Fängt ja dabei an, pünktlich zum Training zu kommen. Ne, das bedeutet auch später mal pünktlich zur Arbeit zu kommen, diszipliniert zu sein, im Team zu arbeiten. Also die Klassiker. Ne? Und deswegen, glaube ich, wissen die Unternehmen halt auch, was wir da halt machen, gesamtgesellschaftlich, welchen Wert wir da vermitteln. Und ja, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und ja, es ist nicht der Riesenwurf jetzt dabei, wo ich sage, boah, jetzt sind wir finanziell so gut aufgestellt, jetzt können wir uns eine neue Halle bauen, die wir dringend brauchen und jetzt können wir, keine Ahnung, hauptamtliche Jugendtrainer einstellen. Aber das steht alles so auf gesunden und soliden Füßen, ja, da bin ich unfassbar dankbar für, ne? Weil auch Unternehmen haben es nicht leicht und jeder, der sich da bereit zu erklärt, da können wir nur dankbar für sein.
Hier nochmal ein Aufruf an alle Unternehmen und Umgebung, wenn ihr
noch Azubis suchen.
Genau.
Ja. Aber was ich daran auch so cool finde, wir alle machen das ja, weil wir irgendwo eine Begeisterung dafür haben. Und das macht ja so unfassbar viel Spaß, wenn du dann auf Unternehmen triffst, die da selbst mega Bock drauf haben. Und auch da ist der Weg, wie bei so vielen anderen Dingen bei uns im Verein, du lernst irgendwo einen Papa kennen, weil sein Kind da gerade bei uns spielt, oder du lernst irgendjemanden kennen, der aber gleichzeitig sein Kind dann irgendwann zu uns bringen will, weil er so einen Spaß hat. Wir hatten das zum Beispiel, wir haben ja letztens ein Kickerturnier veranstaltet, wo wir Unternehmen und unsere Jugendlichen zusammengebracht haben. Und da war halt dieser eine Papa dann dabei, der sich mittlerweile völlig dafür begeistert, der sich total einbringt, der sagt so, komm, wir machen was im Bereich Coaching, wir machen Bewerbertrainings für die Jugendlichen. Und der war zum Beispiel dabei und der hatte so zwei Kollegen dabei, die im Bereich Hypnose unterwegs sind. Und die haben diese Veranstaltung völlig gecrashed, weil jeder immer dachte, ja, Hypnose ist irgendwie so ein Gag aus dem Fernsehen. Die haben mal so ein paar von den Unternehmen, also Unternehmensvertretern und ein paar von den Jugendlichen mal wirklich dann auf eine andere Ebene gebracht haben und ein paar lustige Partygags mit denen gebracht haben. Das war total spannend zu sehen, weil die das Ganze halt auch im Bereich Coaching, das war jetzt nicht nur ein Partygag, sondern sie wollten halt auch damit zeigen, dass man da im Bereich Coaching viel mitmachen kann. Und diese Begeisterung, die du bei Unternehmen spürst und die dann Bock haben, was mitzumachen und so, ja, das macht unheimlich viel Laune. Und das, wenn man manchmal so einen Punkt hat, wo man denkt, so, boah, das ist gerade viel Arbeit und es schlaucht alles viel, und dann triffst du auf einen, der sagt so, wir bieten euch jetzt für alle Kinder Erste-Hilfe-Kurse an. Ne? Oder wie gesagt, wir machen ein Bewerbertraining oder so, und denkst du so, jo, je mehr davon, umso mehr Bock macht das, und das holt dich dann auch wieder hoch, ja.
Ja, Tim, jetzt hast du ganz viel über die Jugend besprochen und jetzt ist auch wieder die Frage wieder da, ne, die ich gerade gesucht habe. Wir saßen gerade hier und haben eine Minute gehört, Mann, sag doch irgendwie was. Ne? Jetzt hast du ganz am Anfang mal gesagt, bei dem Jugendkonzept, du siehst die Früchte oder erntest erst irgendwann in 5 bis 10 Jahren. Das Gleiche gilt ja auch für Fehler. Ne, also dass du vielleicht erst irgendwann in etlichen Jahren erkennst, dass da gewisse Fehler waren, dass du damals hättest anders eingreifen müssen. Habt ihr irgendwelche Mechanismen oder stimmt ihr euch nochmal hin und wieder ab, rekapituliert ihr irgendwelche Dinge so in den Zwischensteps, um vielleicht nochmal nachzujustieren?
Ich kann dir versichern, wir machen unfassbar viele Fehler.
Wer viel macht auf jeden Fall.
Genau, genau das ist der Punkt. Also so eine normale Fehlerkultur gehört ja dazu. Und ich glaube, dass wir sind da unfassbar lernfähig und wir sind da halt auch total kritikfähig. Und anders geht das halt auch nicht. Und nochmal, wenn du so dieser Kern, der sich auch immer um die strategischen Fragen Gedanken macht, das sind ja auch, wie gesagt, alles so Verrückte wie ich, die das in ihrer Freizeit machen, im Ehrenamt. Und wir hinterfragen uns ständig, wir hinterfragen uns manchmal halt auch zu viel, weil ich glaube halt einfach so dieses, was wir da anbieten, geht weit über das hinaus, was wir eigentlich über unsere Strukturen anbieten können. Wir haben da selbst mal diesen Begriff der Überperformance ins Spiel gebracht. Von daher ist es, glaube ich, eher wichtig, uns immer mal wieder zu erden und zu sagen, Leute, wir sind gut, das entwickelt sich jetzt gerade auch, dass wir da mehr Selbstbewusstsein kriegen. Gleichzeitig ist das aber dieses Fehler machen oder das Gefühl, wir könnten mehr machen, das, was uns auch weiterhin total antreibt. Ich habe das ja gerade schon erzählt. Man geht abends ins Bett, macht sich Gedanken, welche Aufgaben hast du morgen alle für den VfL? Dann machst du morgens dein Handy an. Ich habe irgendwie 25 Nachrichten bei WhatsApp in so einer Strategiegruppe von 2, die ähnlich verrückt sind wie ich. Ne? Wo dann schon wieder neue Ideen und neuer Ansatz und wir müssen hier, wir müssen da. Ich glaube, da müssen wir manchmal schon mal eher aufpassen, dass wir uns nicht komplett überfordern. Weil wie gesagt, wir arbeiten alle noch unsere 40 Stunden nebenbei. Wir haben alle unsere Familien. Und auch wenn uns das größtenteils gelingt, dass unsere Familie mittlerweile selbst irgendwie, unsere Partner selbst irgendwie im Verein aktiv sind und unsere Kinder hier spielen, so manchmal so ein bisschen Distanz ist aber, glaube ich, auch noch wichtig. Ne? Und ja, es ist jetzt nicht so, dass wir einen 10-Jahres-Plan haben. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir am liebsten die Idee, die wir heute haben, morgen sofort umgesetzt wissen wollen. Und an Ideen mangelt es uns nicht. Aber ja, strukturiertes Chaos nenne ich es manchmal.
Wird Zeit, dass die Kinder älter werden, um auch noch mit anpacken zu können.
Ne? Ja, ja, also ich sage ja, das Familienunternehmen steht auf jeden Fall. Und ja.
Nicht aber, damit die noch mit anpacken, sondern damit du noch mehr Zeit hast für den Verein.
Ja, schauen wir mal.
Ja, ich glaube, unheimlich wichtig, und da hast du ja total viele Punkte angesprochen, ist diese Kontinuität. Wir kennen es ja auch aus dem Fußball, wo Kontinuität und zu wissen, wo man steht und wo die Grenzen sind. Ne? Also wir kennen es ja wirklich, dass Vereine ihre Grenzen nicht kennen, sich selbst überschätzen und die Kontinuität dann nicht irgendwann geboten ist. Also du nanntest das Beispiel, dass Väter dorthin kommen und mit der Zeit sich einfach immer mehr engagieren, ja, und sich dann mit einbringen, Mütter genauso. Und ich glaube, das würdest du nicht machen, wenn du nicht auch immer dieselben Pappnasen da sehen würdest und immer wieder dieselben Ansprechpartner hättest, ne? Und der ganze Verein, den eine gewisse Kontinuität gibt. Wenn du immer wieder neue hast und immer wieder neue Jahrgänge durchmischt werden oder halt in den, finde ich, speziell in den letzten Jahrgängen extern reingeholt werden, die sofort wieder weg sind, wenn sie den Anschluss nach oben zu den höchsten Seniorenmannschaften nicht schaffen, dann schaffst du diese Kontinuität nicht, ne? Dann gibst du da ganz viel verloren und sowohl bei den Kindern, Heranwachsenden, als auch dann bei den Familien, die da mitkommen, zuschauen, supporten, helfen oder wie auch immer, ne? Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Weil auch der Bezug dann zum Verein halt fehlt, ne? Also ist auch so eine Herzenssache, ne?
Ja. Gebe ich euch völlig recht. Das Beispiel mal zu nennen, Samstag haben wir ein Heimspiel und ein Heimspiel ist natürlich für uns halt auch ja, schon mit das wichtigste Produkt, wo wir, oder die wichtigste Plattform, wo wir unser Produkt vermarkten können. Wir sagen ja immer, mit der ersten Mannschaft wollen wir auf den Handball aufmerksam machen, ne, mit all seinen Facetten, also mit seiner Dynamik, mit seiner Power. Gleichzeitig wollen wir aber auch die tolle Stimmung in der Halle zeigen. Damit wären wir natürlich halt auch dann für Kinder interessant, die sagen so, boah, geil, hier will ich auch mal spielen, aber halt auch für Unternehmen, die dann sagen, boah, ihr habt ja was auf die Beine gestellt. Dementsprechend ist so ein Heimspiel natürlich für uns immer viel Aufwand. Und wir haben jetzt auch schon wieder so ein paar Aktionen dann am Samstag und das bindet dich natürlich auch in der Woche. Du musst vorbereiten. Jetzt kann ich natürlich sagen, jetzt gehst du alle zwei Wochen dahin und opferst deinen kompletten Samstag dafür. Für mich bedeutet so ein Samstag aber halt auch, ich treffe meine Freunde, ich treffe den Großteil meiner Familie. Kontinuität, ja, das ist so fast der regelmäßigste Termin, wo ich meine Mama halt auch treffe, weil die halt auch mal Zuschauer da ist. Ne, aber ja, und das gehört natürlich auch dazu. Natürlich sitzen wir nachher noch zusammen, wir quatschen oder wir gehen danach nochmal zusammen irgendwo in eine Kneipe ein Bier trinken. Und wenn das alles nicht wäre, wenn ich diese fixen Ankerpunkte nicht hätte, sei es jetzt in der Mannschaft, im Umfeld oder so, ja, ich glaube, dann kommst du natürlich irgendwann schon an den Punkt, wo du dich fragst, für wen machst du das alles? Ne? Und ja, du wirst nicht reich, absolut nicht. Du bringst viel Zeit dafür auf. Dann musst du halt auch wissen, wofür du das Ganze machst. Ne? Und das ist natürlich auf der einen Seite das Sinnstiftende, auf der anderen Seite aber auch sagen zu können, das ist mein Lebensmittelpunkt. Ich habe das als Spieler immer sehr genossen. Ich habe das zu meiner Frau immer gesagt. Wir haben ja damals viermal die Woche trainiert. Und wo hast du schon die Möglichkeit, viermal die Woche zu deiner Frau zu sagen, ich treffe mich jetzt heute Abend mit meinen Kumpels und danach trinken wir noch ein Bierchen und am Samstag treffen wir uns noch und danach gehen wir vielleicht nochmal raus. Der Sport gibt dir da, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten. Also ich genieße die Zeit total und ich genieße es, mit den Leuten da zusammen zu sein. Wie gesagt, wenn ich jetzt den einen Papa nochmal nehme, der dieses Ausbildungsprojekt gerade mit auf den Weg gebracht hat, da hat die ganze Familie diese Handballabteilung aufgebaut. Da hat der Onkel war der erste Abteilungsleiter und Trainer, dann ist der verstorben, dann hat der Papa das übernommen. Ja, er war aktiv, sein Bruder war aktiv, die haben beide gespielt, die waren Trainer der zweiten Mannschaft, der Damenmannschaft, der baut gerade einen Förderverein Club 100 auf. Die Schwester, die zufälligerweise die Bürgermeisterin von Gladbeck ist, war auch noch Spielerin bei uns, war auch im Vorstand aktiv. Na, das sind ja auch Wegbegleiter, wo du sagst, seitdem ich im VfL bin, waren die ja auch schon da. Ne? Und das ist genau dieses, du kommst da irgendwo hin, schon fast wie die Bar Cheers damals in der Fernsehserie, wo jeder deinen Namen kennt, wo du hinkommst, wo du einfach vertraut bist. Ne? Das ist ja große Familie, das muss man wirklich so sagen.
Wenn wir jetzt mal von der Jugendabteilung zu den Senioren gehen. Aktuell, jetzt spielt in der vierten Liga, letztes Jahr dritte Liga noch gespielt, abgestiegen. Ich meine, mich erinnern zu können, die ersten 10 Spiele waren nicht so berauschend, da hat man ziemlich viele Punkte liegen lassen, die haben am hinten raus noch gefehlt. Wir waren noch letztes Jahr schon gucken, waren wirklich coole Spiele, teilweise auch knapp. verloren, dann leider unglücklich, ne? Ihr seid abgegangen mit der Mannschaft und eigentlich ist jeder geblieben und nur ein Neuzugang. Ist ja auch eigentlich unerklärlich, oder?
Nee, eigentlich, also für mich nicht.
Ja, wenn man mittendrin steckt.
Ja, ja. Ja, weil dieses Konstrukt, was wir haben, funktioniert ligaabhängig. Ne, das ist, die Leute wissen, als Spieler wissen sie, welche Möglichkeiten sie bei uns haben. Sie können sich als junge Leute bei uns weiterentwickeln. Du hast aber auch ein Publikum, das genau weiß, was passiert da unten eigentlich. Das sind unsere Jungs, da ist jetzt kein. Nimm unseren Liga-Konkurrenten TV Emstetten damals, die Tobi Reichmann eingekauft haben. Champions League-Sieger, Spieler von Kiel, Handball-Europameister, Nationalspieler, alles. Ja, wir holen Jonas Lunghölscher, den Gladbecker Jungen aus Haltern zurück. Ne, mal so im Vergleich. Also, und ich glaube, dass wir das Glück haben, dass das alle Beteiligten unfassbar gut einschätzen können. Da ist dann auch keiner, der mal sagt, der Trainer muss weg, wenn ihr jetzt alle verloren habt oder die Mannschaft muss ausgewechselt werden. Nee, da wusste jeder halt auch, welchen Weg wir gehen. Und das haben wir auch relativ schnell gemerkt. Der Sprung in die dritte Bundesliga hat ja mittlerweile nicht nur den professionellen Namen bekommen, sondern halt auch in den Strukturen einfach unfassbar professionell geworden ist. War eine komplett andere Hausnummer. Ich sage mal, dass wir überhaupt da mitspielen durften, war schon der eigentliche Erfolg. Dass wir am Ende sogar die Klasse hätten halten können in diesem Ganzen, ja, ist eigentlich der absolute Wahnsinn gewesen. Wir sind ja dann am Ende, fehlte uns ja, ich glaube, ein Unentschieden hätte ja gegen die Reserve von Lemgo gereicht. Aber dass wir überhaupt so weit gekommen sind, wir haben uns verstärkt dann mit Spielern, die aus der Oberliga kamen, mit jungen Leuten hier aus der Region. Wir sind belächelt worden, wenn wir in andere Hallen kamen und die Frage kam auf, ja, wie viele Profis habt ihr denn dabei? Gesagt haben, ja, nicht ein. Ja, und der Trainer ja auch nicht, der geht Vollzeit arbeiten. Ne? Ja, dann kam aber die Frage, ja, wie soll das funktionieren? Ne? Und das hat auch was damit zu tun. Vor Jahren ist die zweite Liga eingleisig gemacht worden und du hast natürlich unfassbar viel, ja, starke Vereine, die von oben runtergekommen sind. Und wenn ich das mal so vergleiche, als wir damals 2004 zum ersten Mal in die Regionalliga aufgestiegen sind, mit dem, was da jetzt ist, das kannst du nicht mehr vergleichen. Da hat die Regionalliga von damals das Niveau der heutigen Oberliga und ja, die dritte Bundesliga schon fast das der zweiten Liga. Und Brünge finanziell, wie halt auch leistungsmäßig, waren dann am Ende halt auch zu groß. Na, also ist schade, wir hätten es tatsächlich packen können, aber am Ende wusste jeder, mein Gott, das ist eine andere Liga gewesen eigentlich.
Aber trotzdem finde ich es verwunderlich, weil mit Recht und Fug hätten manche Spieler von euch ja sagen können, jetzt habe ich einmal dritte Liga gespielt und sehe, dass ich da in gewisser Weise mithalten kann. Ich versuche es dann trotzdem. Ne? Also, und dem hätte man vielleicht auch noch nicht mal so böse sein können. Und trotz alledem ist dann scheinbar diese Community oder die Mannschaften, der Verein wichtiger, auch wenn man eine Liga drunter spielt.
Das gehört ja auch dazu. Die Spieler müssen sich ja auch wohlfühlen. Und das sagen wir halt auch immer, wenn wir versuchen, Spieler zu uns zu holen. Also nur alleine mit eigenen Jugendspielern funktioniert das ja nicht. Wir sind ja auch auf externe Spieler angewiesen. Aber beste Beispiel jetzt Fabian Neher, der von TuS im Essen 2 kam. Ne, bei ihm hatten wir jetzt nochmal das Glück, der kam natürlich aus der Zweitmannschaft. Eine Zweitmannschaft in einem Verein, das sehen wir auch zum Beispiel, wenn wir in Minden spielen, hat natürlich kaum Interesse. Das ist eine Zweitmannschaft. Ja, die spielt hochklassigen Handball, aber es bleibt eine Zweitmannschaft. Jetzt kommen die Jungs zu einem Verein, der familiär geführt ist, wo die Halle immer voll ist, wo wir halt auch sagen, in der Mannschaft muss alles passen. Ihr müsst euch wohlfühlen. Ne, da geht keiner reich nach Hause. Die kriegen ihr Spritgeld und das war's. Und dann muss es aber passen. Dann müsst ihr jeden viermal die Woche, da muss ich von euch verlangen können, dass ihr viermal die Woche in die Halle kommt. Und das klappt halt auch, weil die sagen, es macht mir Spaß, ich fühle mich hier wohl, ihr gebt uns ein gutes Umfeld und ich glaube, dass das funktioniert auf allen Ebenen. Und ich glaube halt auch dieses, dass halt viele in dieser Mannschaft spielen, die aus den eigenen Reihen entwachsen sind, die das ganze Gefühl, was wir damals halt auch versucht haben, irgendwie weiterzugeben, jetzt ist auch nochmal weitergeben an Externe. Ich glaube, das ist die Mischung, die es dann halt auch so möglich macht, dass die dann halt sagen, okay, die Mannschaft ist so zusammengeblieben. Ob da jetzt nicht einer ein Angebot aus der dritten Liga hatte oder nicht, weiß ich nicht. Darüber reden die natürlich mit mir auch nicht. Aber wenn, dann hatten wir anscheinend die guten, besseren Argumente. Aber ich weiß zum Beispiel, Max Krönung zum Beispiel, einer der überragenden Oberligaspieler der vergangenen Jahre oder mit der Beste. Natürlich hat er auch immer mal Angebote. Aber der spielt jetzt seit über 10 Jahren bei uns und das macht er natürlich auch nicht ohne Grund. Na, weil er auch immer gesagt hat, ich fühle mich hier wohl, ihr gebt mir die Möglichkeit, leistungsorientiert Handball zu spielen, ich kann hier Vollgas geben, ich spiele hier im Aufstieg mit. Na, und er hat es ja zum Glück auch einmal erleben dürfen, dass wir aufgestiegen sind. Aber ich glaube, das sind gute Argumente, warum die Jungs dann jedes Jahr halt auch sagen, wir bleiben.
Ja, und weil es Stau da gibt.
Das auf jeden Fall. Und da haben wir auch einen Bierwart, der da gut drauf achtet.
Ja. Jetzt seid ihr nur 2 Punkte weg, ne?
Vom Rest. Ist ja noch gar nicht abgefahren, ne? Also Gruppe zusammengeblieben.
Es gibt die ewige Oberliga-Tabelle und da sind wir tatsächlich auf dem 2. Platz. Ich glaube, das spiegelt nochmal ganz gut wieder, wie die Entwicklung seit diesem ersten Aufstieg 2004 bei der ersten Mannschaft sich eigentlich etabliert hat. Wenn wir in der 3. Liga gespielt haben, klar, war natürlich oberstes Ziel Klassenerhalt. Wenn wir aber abgestiegen sind, war für uns eigentlich immer klar, wir wollen wieder hoch. Wir hatten immer den Anspruch, wir wollen oben mitspielen. Das ist ja auch das, ne, dieses Hauptargument, was wir Spieler mitgeben. Wir machen hier nicht Mittelmaß, sondern wir wollen ja Vollgas geben. Zeichnet sich ja auch nochmal bei dem ab, was wir an Training machen. Na, wir machen 4-mal die Woche. Ich glaube, für einen Amateursportverein, wo ja alles Leute sind, die einen Hauptjob haben oder so, auch ein deutliches Zeichen. Wir geben hier Vollgas. Wir arbeiten professionell mit einem Leichtathletiktrainer zusammen, der die deutschen Bobfahrer zum Beispiel begleitet. Wir sagen immer, wir geben euch den hochprofessionellsten Rahmen, den wir euch nur geben können. Mit medizinischer Betreuung und, und. Ihr werdet nicht reich, aber ihr habt das Gefühl, ihr seid irgendwie bei einem Bundesliga-Verein. Immer mit dem Anspruch, oben anzugreifen. Und deswegen war für uns halt auch relativ klar, und du sagtest ja gerade, da sind mit Sicherheit Spieler dabei, die gesagt haben nach dem Jahr, boah, 3. Liga will ich nochmal spielen. Ja, genau das machen sie jetzt. Das zeigen sie jetzt als Spieler. Die machen ganz klar, die haben wieder Bock, oben anzugreifen. Wir haben jetzt sind mit 2 Unentschieden in die Rückrunde gestartet. Das hat die Jungs richtig gewurmt. Wobei ich auch nochmal sagen muss, Jungs, wir verlieren einen Punkt oder gewinnen einen Punkt beim Tabellenführer. Der hat bislang zu Hause noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Wir müssen das auch mal richtig einordnen können. Und wir haben noch alle Chancen offen. Das wird nicht leicht, weil du hast natürlich das Problem, du hast immer so Zweitvertretung dabei. Das ist einmal GWD Minden mit dem Zweitligisten vorneweg, Eintracht Hagen mit einem Zweitligisten vorneweg. Du weißt natürlich nie, wie ist da die Vereinspolitik, wie ist da die Strategie, was geben die in den entscheidenden Spielen nochmal an guten Spielern halt auch in die zweite Mannschaft. Ja, aber den Kampf nehmen wir gerne an und wie gesagt, 2 Punkte sind im Handball nicht viel und sind jetzt gerade in die Rückrunde gestartet und wir sprechen das Ziel nie aus, aber ich glaube,
es steigt nur der Erste auf, ne?
Nur der Erste, ja.
Okay. Aber hier nochmal offiziell, ihr wollt aufsteigen.
Wir wollen das Bestmögliche rausholen und.
Also den ersten Platz.
Ja. Ihr kennt das doch aus dem Sport. Ja. Ne? Du gibst natürlich nie große Ziele aus, weil, wenn es dann nicht klappt, aber. Ja, also wenn du jetzt die Jungs fragst, was ist euer Ziel? Und ich glaube, das ist ja auch der richtige Ansatz. Das Bestmögliche rauszuholen, das Bestmögliche ist nun mal halt auch der Aufstieg. Ja. Und die Jungs haben, ich glaube, fast alle den Aufstieg in die 3. Bundesliga damals miterlebt. Wenn du dieses ganze Emotionale einmal mitgemacht hast, und ich glaube, dass gerade das macht ja nochmal Bock auf mehr. Ne? Wenn du das einmal erlebt hast, willst du es ja nochmal erleben. Du sagst ja nicht, war schön und da mach ich jetzt einen Haken dran, sondern, ja, und das sind ja auch alles Jungs, die noch in dem besten Handballalter sind. Ne, die sind alle Anfang, Mitte 20. Ich glaube, da geht noch einiges bei denen.
Ich hätte noch eine Frage zu den Zweitmannschaften. Gibt es da auch eine Regelung wie im Fußball, dass da nur eine gewisse Anzahl oder nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt Spieler aus der ersten runterkommen dürfen? Oder kann man einfach...
Es gibt eine Altersbegrenzung. Und wenn du das Alter noch nicht erreicht hast, kannst du zum Beispiel hoch und runter spielen. Und da achten wir natürlich immer drauf. Wobei wir sagen müssen... der Zuwachs an Talenten ist mittlerweile so groß, dass wir schon fast einen Platzmangel kriegen. Mhm. Die zweite Mannschaft hat ja vergangene Saison noch in der Verbandsliga gespielt. Auch das war ja für uns ein überragendes Jahr. Die erste Mannschaft steigt in die 3. Bundesliga auf, die zweite Mannschaft in die Verbandsliga. Und gesagt haben, wenn andere Vereine hier in der Umgebung, die wären froh, wenn sie überhaupt einen Verbandsligisten mittlerweile hätten. Und wir haben das mit unserer zweiten Mannschaft gestellt. Da sind wir wieder bei der Überperformance. Aber die zweite Mannschaft hat unfassbar viele junge Talente, die für uns natürlich in der Entwicklung halt auch für die erste Mannschaft wichtig sind. Da kommen jetzt die Nächsten nach. Die Nächsten rücken jetzt schon aus der Mannschaft halt auch in die erste Mannschaft nach. Das ist zum Beispiel Robin Kirsten, der eine überragende Saison jetzt gerade mal der zweiten Mannschaft spielt. Der wird nächstes Jahr in die erste Mannschaft hochgehen. Auch wieder ein gutes Beispiel. Der kommt aus der Jugend. Aber die zweite Mannschaft als Unterbau für uns ist unfassbar wichtig.
Aber ihr habt noch eine dritte und eine vierte Mannschaft, ne? Das ist ja unser Gefilde.
Ja, die vierte. Ja. Ich glaube, die vierte wird mittlerweile für euch noch interessanter. Wir haben auch noch eine Ü35, aber da habe ich jetzt wieder mitgekriegt, da ist das Verletzungspotenzial einfach zu groß. Da gab es wieder irgendwie einen Krankenhausbesuch.
Digi, ich bin mit meinen Fragen soweit.
Ja, ich würde sagen, dann kommen wir zu unseren berühmt-berüchtigten Entweder-Oder-Fragen, oder?
Ja, ganz genau.
Ich habe Angst.
Ja, ist auch ein bisschen schlüpfrig dieses Mal.
Oha. Also denkt an die Arbeit im öffentlichen Dienst, ne? Also.
Die Digi hat irgendwo in den Tiefen des Darknets gewühlt und also ich okay. weiß nicht, wo er die war.
Solltet ihr mir bitte Bescheid sagen, wenn ihr gerade zu mir da was gefunden habt.
Ja, Mannschaft 298.
Ja.
War erst 2002.
Ja. Da gab zum Glück noch keine Handys. Ja, fang du mal an.
Okay, alles klar. Also, würdest du eher Dessous drunter tragen oder dir die Fingernägel rot lackieren?
Boah. Ich habe das große Glück, auf der Arbeit ein Büro zu haben, was fast nur aus Frauen besteht. Und da war Karneval tatsächlich, waren die ganze Zeit darauf, mich zu schminken. Und da habe ich zwar Nein gesagt, aber ich glaube, mit Blick auf die andere Alternative würde ich es über mich ergehen lassen.
Die Dessous würde man ja nicht sehen. Also.
Aber ich glaube, meine Frau wäre sichtlich irritiert.
Okay.
So, Tim, jetzt wird es ein bisschen milder.
Zum Glück.
Peter Wackel oder Apache 207?
Boah. Also wenn wir jetzt gerade schon bei Karneval und der ganzen Geschichte waren und dann eher Peter Wackel.
Ja.
Ja.
Hast du Schlager?
Nee. Aber auch keine Apache.
Ich sage mal, stimmungsabhängig, aber am Ende ist das, glaube ich, eine Frage des Pegels.
Wollte ich gerade sagen, dann hört man wieder Schlager, ne? Ich nehme nicht die nächste schlüpfrige Frage, glaube ich. Die werde ich dir nächstes Mal stellen.
Danke.
Bin auch dafür.
Würdest du eher immer stark schwitzen oder für immer juckende Stellen haben, die du nicht kratzen kannst?
Zum Glück habe ich die andere Frage.
Dann doch das starke Schwitzen. Also wenn ich, wir haben gerade unser Halbrechter, der hat sich den Ellenbogen ausgekugelt und das hat dazu geführt, dass er den Arm jetzt so eingegipst hatte. Und ich glaube, alleine die Phase jetzt, da irgendwo eine Stelle zu haben, wo du dich nicht kratzen kannst oder so, wenn es juckt, dann lieber stark schwitzen.
Geht ja nur noch beim Abputzen weiter, ne? Also
alle Herausforderungen, die so ein Arm mit sich bringt. Ja.
Wenn du nicht Handballer geworden wärst, wärst du dann eher Turmspringer oder Wrestler geworden?
Boah. Also habe ich ja eingangs schon erwähnt, also meine sportliche Karriere war nicht davon gezeichnet, dass ich unbedingt Talent in allen Sportarten hatte. Und ich glaube, wenn ich so gerade an meine Kindheit mich zurückerinnere, also zum Beispiel mein Bruder und ich, wir haben zusammen Judo gemacht. Mein Bruder ist 2,5 Jahre älter. Wir hatten das große Vergnügen, bei der Stadtmeisterschaft gegeneinander anzutreten und wir waren die gleiche Gewichtsklasse. Was nicht daran lag, dass mein Bruder unheimlich dünn war, sondern ich etwas pummeliger. Also ich hätte, glaube ich, schon in jungen Jahren eher eine gute Wrestlerfigur gehabt und ja. Doch.
Hattest du einen Lieblingswrestler?
Boah, ja, also damals war es ja noch so, also mein Bruder und ich, wir waren totale Fans von der WWF. Hulk Hogan damals überragend. Ja, aber ich war jetzt zum Beispiel großer Fan von der Serie von The Rock. Wenn du die ganzen alten Charaktere nochmal siehst, Undertaker, The Giant oder so, ja, das war schon eine coole Zeit. Einfach die Show, die da gemacht wurde. Oder Bret Hart oder wie sie alle hießen. Ja. Das war schon cool. Also das hat schon Spaß gemacht.
Ich war ja damals in Dortmund in der Westfalenhalle.
Okay.
Da hat Lex Luger eine Powerbomb mit Yokozuna gemacht.
Ah,
ja, das ist eine legendäre Szene. Über 200 Kilo war der ja schwer, ne?
Yokozuna. Da hat aber die ganze Westfalenhalle gewackelt, oder?
Ja. Ja, wir sind soweit am Ende. Hat uns gefreut. Sehr ausführlich.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wirklich gefreut. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, nochmal für die ganzen VfLer, wir haben bewusst nach dem Handball gefragt. Du hättest heute über diverse andere Themen aus dem Verein selbst noch sprechen können, aber hatten hier wirklich den Schwerpunkt auf den Handball gelegt, insbesondere dann auch auf die Jugend, ne, weil ich glaube, das ist das, was das Nachhaltigste ist. In dem Begriff hatten wir heute schon ein paar Mal, ne, aber etwas, ne, was euch sicherlich dann in den nächsten Jahren noch weiter Zulauf bringen wird und was eine absolut tolle Arbeit ist.
Hoffe doch sehr. Ja, macht einfach auch unfassbar viel Spaß und ich freue mich immer wieder und bin auch euch total dankbar, wenn ihr das Ganze in den Fokus rückt, weil ich glaube, wenn man so generell so ein bisschen die Entwicklung des Sports in der Gesellschaft gerade sieht, das kränkelt ja so ein bisschen und je mehr wir den Vereinssport unterstützen können, umso dankbarer sind wir halt auch.
Ja, vielen, vielen Dank. Euch alles Gute. Ein paar Schultern mehr, die noch Arbeit abnehmen können die nächste Zeit.
Und die werden mir doch jetzt die Tür einrennen, oder nach dem Podcast.
Soll es nicht ausgebrannt sein.
Nein.
Und hoffentlich kommt der Aufstieg am Ende des Tages
bei rum. Ja, das hoffen wir ganz toll die Daumen.
Da arbeiten die Jungs hoffentlich gerade dran.
Dann alles Gute, Glück auf und unsere Hörerinnen und Hörer, euch einen schönen Tag, viel Spaß mit dem Podcast und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.